Radio SRF.
Echo der Zeit. Nach dem Nein zu den Olympischen Spielen, ist die Schweiz zu kleinmütig für Großprojekte? Wir fragen Bundespräsident Ueli Maurer. Dann, wie geht es weiter mit der Abzocke-Initiative? Was macht die CVP nach ihrem Absturz im Wallis? Und weshalb sind Volksinitiativen plötzlich ein Politrainer?
Es hat sich gezeigt in den letzten Jahren, dass Initiativen nie so heiß gegessen werden, wie sie gekocht worden sind.
Meint Politikprofessor Daniel Kübler. Der Tag danach ist unser Schwerpunkt. Und schließlich 30% Arbeitslose in Griechenland. Und dann das.
Today the major problem is to find the crew.
Ich finde keine Seeleute, klagt ein Reeder. Wir erzählen warum. Echo der Zeit am Mikrofon Ursula Hürzeler. Olympische Winterspiele in Graubünden. Diese Idee hat Sportminister Ueli Maurer begeistert. Und monatelang warb er deshalb dafür, was ihm viel Kritik eintrug. Ein Bundesrat, hieß es, habe sich aus dem Abstimmungskampf herauszuhalten. Nun ist die Bündner Kandidatur an der Urne gescheitert. Wie enttäuscht ist da der Sportminister darüber? Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt hat mit Ueli Maurer gesprochen.
Herr Bundespräsident, das Bündner Stimmvolk beerdigt die Olympischen Spiele. Wie enttäuscht ist der Sportminister?
Ich habe eigentlich damit gerechnet, es hat sich so abgezeichnet.
Was lief denn schief?
Ja, die Mehrheit wollte einfach diese Spiele nicht. Da ist nichts schief gelaufen, sondern man hat demokratisch entschieden.
Welche Lehren müssen wir daraus ziehen?
Ja, ich denke, das ist vielleicht etwas das Beklemmende. Wir sind offenbar nicht für wirklich größere Projekte mehr zu haben. Aber die Demokratie hat entschieden und die Demokratie hat eigentlich immer recht. Vor allem hat sie das letzte Wort.
Sollten wir einen neuen Anlauf nehmen oder war es das jetzt für mehrere Jahrzehnte?
Ich denke, wenn es im Bündnerland nicht geht, geht es wahrscheinlich an anderen Orten noch weniger, weil das Bündnerland hätte Infrastrukturen für den Sport, hat Erfahrung. Ich bin eigentlich im Moment eher der Meinung, dass damit für Jahrzehnte der Zug wahrscheinlich abgefahren ist für solche Grossanlässe.
Was heißt das für den Spitzensport in der Schweiz? Ist das ein Rückschlag?
Mindestens keinen Aufschwung.
Weil gerade bei den Winterdisziplinen haben wir ein Problem im Moment.
Das ist so und ich denke aber unabhängig davon braucht der Sport eine Förderung. Dazu haben wir auch die entsprechenden Gesetze. Die Zusammenarbeit zwischen den Verbänden, zwischen allen Akteuren, auch dem Bund, muss wohl noch etwas verstärkt werden, weil wir verlieren sonst tatsächlich den Anschluss. Und das möchte die Bevölkerung ja wahrscheinlich dann doch wieder nicht.
Die Jugendolympischen Spiele werden jetzt wieder ins Gespräch gebracht. Wäre das so wie ein Trostpreis?
Da ist eine Region daran, das aufzugleisen. Das ist sicher auch ein großer Anlass, für den die Schweiz in der Lage ist, sofern man dann Ja sagt dazu.
Der Bund wollte ja 1 Milliarde zur Verfügung stellen für diese Olympischen Winterspiele. Die werden jetzt nicht gebraucht. Könnte man die anders verwenden, zum Beispiel für die Armee?
Ich glaube, das Volk wollte das nicht ausgeben dafür und die Bevölkerung hat sich nicht entschieden, für was sie es dann ausgeben soll. Also bleibt das Geld wohl am besten in der Kasse.
Bundespräsident Ueli Maurer. Die Olympischen Spiele in der Schweiz sind also vom Tisch. Wie es mit der Abzocker-Initiative weitergeht, dazu gleich mehr. Nach weiteren Nachrichten des Tages mit Konrad Muschk.
Die EU-Kommission begrüßt das Ergebnis der Abstimmung über die Abzocker-Initiative. Es sei gut, dass es auch außerhalb der EU Impulse gebe, um Vergütungen an Manager besser zu regulieren und mehr Transparenz zu schaffen. Die EU sei bereits daran, ähnliche Maßnahmen umzusetzen. Frankreichs Premierminister Ayrault lobte den Schweizer Abstimmungsentscheid.
Excellente expérience démocratique, que les Suisses souvent nous montrent la voie. Et personnellement, je pense qu'il faut s'en inspirer.
Die Schweiz habe einen Weg gezeigt, an dem man sich ein Beispiel nehmen sollte. Die Autobahnvignette kostet künftig 100 statt wie bisher 40 Franken. Dem hat nach dem Ständerat auch der Nationalrat zugestimmt. Die Erhöhung des Vignettenpreises war zwischen den Räten lange umstritten gewesen. Zweimal hatte sich der Nationalrat für 70 Franken ausgesprochen. Erst in der dritten Beratung der Vorlage hat nun eine Mehrheit Ja gesagt zu 100 Franken. Mit den Mehreinnahmen will der Bund die Nationalstraßen unterhalten. Das Gesetz kommt noch in beiden Räten zur Schlussabstimmung. Unternehmen und Private, deren Grundstücke durch Altlasten verschmutzt sind, sollen künftig härter angepackt werden. Dem hat nach dem Ständerat auch der Nationalrat deutlich zugestimmt. So dürfen die Kantone künftig den Eigentümer eines belasteten Grundstücks dazu verpflichten, Geld für die Sanierung zurückzulegen. In Kenia haben 15 Millionen Wahlberechtigte einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament gewählt. Vor den Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen und viele Menschen konnten ihre Stimme nur abgeben, weil die Öffnungszeiten verlängert wurden. In den Küstenstädten Mombasa und Kilifi kam es zu mehreren Anschlägen, bei denen bis zu 15 Menschen getötet wurden. In Irak sind offenbar mindestens 40 syrische und 7 irakische Soldaten getötet worden. Die Angehörigen der syrischen Armee waren laut Medienberichten nach Irak geflohen. Als irakische Soldaten sie über die Grenze nach Syrien zurückbringen wollten, wurde die Wagenkolonne von bisher Unbekannten angegriffen. Lettland will den Euro als Währung einführen. Die Regierung hat an die Europäische Zentralbank und an die EU-Kommission geschrieben. Sie bittet um eine offizielle Einschätzung, ob Lettland reif für den Euro ist. Lettland wäre der 18. Euro-Staat. Der ehemalige Verteidigungsminister Griechenlands, Akis Tsochatsopoulos, ist zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Zudem muss er 640.000 Franken Buße bezahlen. Ein Gericht in Athen sprach ihn der Steuerhinterziehung schuldig. Der ehemalige Minister hatte unter anderem verheimlicht, dass er in Athen eine Luxusvilla besaß. Weltweit gibt es über 1.400 Milliardäre. Das sind 200 mehr als vor einem Jahr, wie die US-Zeitschrift Forbes gezählt hat. Der reichste Mann der Welt ist demnach der mexikanische Telekom-Unternehmer Carlos Slim mit 73 Milliarden Dollar, vor Microsoft-Gründer Bill Gates, der 67 Milliarden Dollar besitzen soll. In der Schweiz leben laut Forbes 13 Milliardäre. Der reichste von ihnen ist der ehemalige Serono-Chef Ernesto Bertarelli mit 11 Milliarden Dollar. In Spanien ist die Zahl der Arbeitslosen erstmals über die Marke von 5 Millionen gestiegen. Nach Prognose der EU-Kommission wird die Arbeitslosenquote in diesem Jahr auf 27% steigen. Ende 2012 betrug die Arbeitslosenquote in Spanien 25%. Der Direktor des Schweizer Skiverbandes Swiss-Ski, Andreas Wenger, tritt zurück. Es fehle das Vertrauen des Verbandspräsidiums, begründet Wenger seinen Rücktritt. Er wolle einem Neuanfang nicht im Wege stehen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.991 Punkten, minus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.073 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1,2250 Franken gehandelt, der Dollar zu 94,24 Rappen. Und das Wetter, morgen ziemlich sonnig, am Vormittag im Mittelland Nebel, tagsüber im Westen und Süden Wolken, Temperatur um 8 Grad, in den Alpen Föhn und bis 18 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News mit diesen Themen. Die Wahlen in Kenia, vorwiegend friedlich. Dann die Krux mit den hohen Löhnen. Der Niedergang mit der Quasi-Staatspartei im Wallis. Der Höhenflug der Volksinitiativen. Außerdem endlich Reformen, was ein chinesischer Rechtsanwalt von seiner neuen Regierung verlangt. Und schließlich, Griechenland ist reich an Steuersündern und arm an einheimischen Seemännern. Zwei Geschichten aus dem hochverschuldeten Land, die sogar miteinander zusammenhängen. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter srf.ch. Heute wurde in Kenia gewählt, Parlament und Senat, Präsident, Provinzgouverneure und lokale Behörden. Doch im Land mit der wunderschönen Touristenkulisse brodelt es. Vor 5 Jahren haben schreckliche Massaker stattgefunden. Der Konflikt zwischen den rivalisierenden Ethnien Kenias schwelt bis heute weiter und viele haben Angst, dass er wieder ausbrechen könnte. Abgesehen von einem Anschlag an der Küste letzte Nacht verlief die Wahl der 14 Millionen Kenianer aber friedlich. Afrika-Korrespondent Patrick Wülser war heute früh in einem Wahllokal.
Halb 6 Uhr morgens in Gashi, einem Vorort von Nairobi. Hunderte Vögel erwachen in den Eukalyptusbäumen, darunter stehen seit Stunden hunderte Menschen. Sie bilden eine lange Kolonne. Sie erstreckt sich von der Hauptstraße am Spital vorbei in einen Feldweg bis auf eine große Wiese irgendwo in der Dunkelheit. Am Wegrand stehen Wildhüter. Sie wurden aus den Nationalparks abgezogen, um die Polizei zu unterstützen. Doch sie sind überflüssig. Es herrscht friedliche Ruhe im Morgengrauen. Nur einige Jugendliche haben einen Radio mitgebracht. Die Kolonne endet 200 Meter weiter an der Tür des Biologiezimmers der örtlichen Schule. Dort begrüßt uns der Leiter des Wahllokals, Kennedy Gitong.
Good morning. This is Gashie Primary School, Puring Center, Stream 5.
Guten Morgen, das ist die Gashie Primary School, Wahllokal Raum 5. Wir haben eben pünktlich um 6 Uhr geöffnet. Die durchsichtigen Wahlurnen sind noch leer. Wenn die Leute hereinkommen, prüfen wir ihre Identität und vergleichen sie mit dem Wählerregister. Wir prüfen zudem elektronisch die Fingerabdrücke. Wir haben hinten an der Wand Beobachter von jeder Partei. Und im Moment läuft alles wunderbar.
Everything is moving on okay.
Die Leute warten teilweise seit Stunden vor dem Wahllokal. Nicht Menschen mit Macheten und Messern wie im Jahre 2007, sondern Bürgerinnen und Bürger wie Johnny Galli in Sonntagskleidung, die stolz sind, dass sie heute wählen dürfen.
You see, most of these people, they came here at around 3:30.
Die meisten dieser Leute waren bereits um 3 Uhr morgens hier. Darunter sind viele junge Leute. Sie sind gekommen, weil sie sich eine Veränderung in diesem Land wünschen. Im Touristenparadies Kenia lebt die Mehrheit in Armut. Die einen besitzen Ländereien so groß wie der Kanton Graubünden, andere nichts. Seit Jahren wird die Staatskasse von den Eliten geplündert. Das müsse nun ein Ende haben, sagt Moses Kimani, der seit 5 Stunden in der tropischen Nacht darauf wartet, dieses Land zu verändern.
We are here to, you see, we want to see the change. This is a new transition.
Wir sind hier, weil wir 50 Jahre nach der Unabhängigkeit endlich eine Veränderung sehen wollen. Wir wollen ein neues, gerechtes Kenia. Deshalb stehen hier so viele Leute.
Because we are the determining factor.
Nicht alle glauben an dieses neue Kenia. Patrick Ngange hat eben gewählt. Die Hoffnung auf eine Veränderung hat der 48-jährige Taxifahrer aber aufgegeben.
Because in 2002, when the President Kibaki came to power,
als 2002 Mai Kibaki Präsident wurde, hatten wir so viele Hoffnungen. Und was geschah? Nichts, nichts, nichts. Die Fortsetzung von den ewig gleichen leeren Versprechungen. Deshalb sollten wir nicht allzu große Hoffnungen an diese Wahlen knüpfen. Einen guten Eindruck hat er dagegen, wie die Wahl heute durchgeführt wird. Gut organisiert und transparent sei sie. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahl an den Urnen vor den Augen der Welt manipuliert wird, ist tatsächlich gering. Manipuliert wurde vorher. Durch den Kauf von Stimmen oder Identitätskarten. Beweise für diese hartnäckigen Gerüchte konnte bis heute aber niemand vorlegen. Das spielt am Ende auch keine Rolle, sagt der Wähler Jacob Kanja. Selbst wenn wir heute unseren Präsidenten wählen, eines dürfen wir dabei nicht vergessen. Am Ende ist es Gott, der Menschen auswählt, die Nationen führen sollen. Wer die Wahl gewinnt, wurde als unser Leader auserwählt.
And whosoever is going to win, that one will be our leader.
Vor 5 Jahren war Gott abwesend. Über 1000 Menschen kamen ums Leben, 600.000 wurden vertrieben. Es seien falsche Führer gewesen, die das Feuer entfacht hätten, sagt der 80-jährige Kikuyu. Jacob ist ein Mzee, ein weiser alter Mann. Einem Mzee widerspricht man in Afrika nicht. Ein Mzee hat immer das letzte Wort, auch am heutigen Wahltag.
People are not foolish. And they have decided not to fight anymore, to lose any life. No. The election will be peaceful.
Die Leute sind nicht verrückt. Sie haben entschieden, nicht mehr zu kämpfen und ihr Leben nicht mehr zu vergeuden. Deshalb werden diese Wahlen friedlich verlaufen.
Genug ist genug. Mit dem Ja zur Abzocke-Initiative hat die Schweiz gestern ein klares Zeichen gesetzt gegen exzessive Löhne. Der Entscheid hat weiterum Reaktionen ausgelöst. Deutschland, Frankreich, auch die EU wollen dem Beispiel folgen. Ob die hohen Löhne aber tatsächlich tiefer werden, das ist noch offen und hängt wohl stark vom jeweiligen Unternehmen ab. Klaus Ammann.
Eine Obergrenze für hohe Saläre legt die Abzockerinitiative bekanntlich nicht fest. Was sie festlegt, ist, dass die Aktionäre zwingend über die Löhne der Topkader abstimmen müssen. Wenn Aktionäre dabei hohe Löhne absegnen, dann sind hohe Löhne weiterhin möglich, bestätigt Sascha Kahn, Vergütungsexperte beim Beratungsunternehmen Mercer.
Was sich aber verändern wird, ist die Informationspolitik der Unternehmungen. Sie sind mehr gefordert, genauer zu berichten, gute Argumente zu bringen, warum die Aktionäre ein Vergütungspaket gutheißen sollen oder warum nicht.
Um Löhne zu begründen, schauen Verwaltungsräte auf den Markt, vergleichen die Löhne ihrer Kader mit denjenigen anderer ähnlicher Unternehmen im In- und Ausland. Wenn jetzt der Druck auf hohe Löhne auch in den umliegenden Ländern steigt, Stichwort Deckel für Bankerboni in der EU, dann sei es möglich, dass Verwaltungsräte künftig leicht tiefere Löhne vorschlagen, meint Vergütungsexperte Kahn.
Das könnte sein. Also vielleicht beim Lohn nicht, aber man muss ja das Gesamtvergütungspaket anschauen. Das besteht ja nicht nur aus dem Basissalär, sondern da gibt es noch variable Lohnbestandteile. Es könnte durchaus sein, dass diese etwas konservativer ausgerichtet werden könnten.
Hermann Stern glaubt das nicht. Er ist spezialisiert auf indexierte Leistungsmessung im Lohnbereich und überzeugt, dass mit der Abzockerinitiative die Löhne eher steigen.
Die Abzockerinitiative führt zu zusätzlichen Risiken und wie es so mit Risiken ist, die müssen kompensiert werden.
Risiken wie zum Beispiel das einer unfreundlichen Übernahme müssten neu im Fixlohn eines Chefs abgegolten werden. Und wenn Boni zurückgefahren werden, werde meist ebenfalls der Fixlohn erhöht, sagt Stern. Dabei sei die Transparenz das Hauptproblem.
Wenn Sie wissen, was jemand anders für genau die gleiche Funktion bezahlt wie Sie selbst, dann wollen die meisten Menschen etwas mehr bezahlen als der Durchschnitt. Das hat mit Psychologie zu tun, weil man sich grundsätzlich eben nicht unterdurchschnittlich fühlt und deshalb auch überdurchschnittlich vergüten möchte. Das hat aber auch damit zu tun, dass man die Führungskräfte motivieren möchte und es wäre nicht besonders motivierend, wenn man einem Geschäftsführer sagen würde, ja, du bist unter dem Durchschnitt vergütet und das finden wir auch richtig so.
Die Tatsache, dass nun die Aktionäre das Sagen haben, entschärfe das Problem überhaupt nicht, sind beide Vergütungsexperten überzeugt. Hermann Stern.
Die Aktionäre, die sind nicht wie der Verwaltungsrat haftbar für ihre Entscheidungen, sondern sie denken in erster Linie an die Rendite. Und wenn ich an die Rendite denke in meinem Unternehmen, dann will ich möglichst den besten CEO und habe auch Verständnis dafür, dass der etwas mehr verdient als die anderen. Und wenn alle so denken, dann steigen die Löhne rasant an.
Gefordert sind also vor allem die Verwaltungsräte. Sie müssen ihre Lohnpolitik gegenüber den Aktionären künftig besser begründen. Der Druck diesbezüglich wird wohl je nach Zusammensetzung des Aktionariats unterschiedlich groß sein. Viele kleine, inländische Aktionäre stünden hohen Löhnen wohl kritischer gegenüber als Besitzerfamilien, wie beispielsweise beim Pharma-Riesen Roche, oder ausländische Grossaktionäre, wie in vielen anderen großen Unternehmen. Dass Aktionäre einen Vergütungsbericht aber kippen, das sei auch nach Annahme der Abzockerinitiative sehr unwahrscheinlich. Da sind sich die befragten Experten einig.
Das war ein Beitrag von Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann. Volksinitiativen haben es an der Urne schwer. Das galt über Jahrzehnte. Jetzt hat der Wind gedreht. Innerhalb weniger Monate wurde nach der Zweitwohnungsinitiative gestern bereits die zweite Initiative angenommen. Reiner Zufall oder mehr? Darüber habe ich mit Daniel Kübler gesprochen. Er ist Politikprofessor an der Universität Zürich und Direktor am Zentrum für Demokratie in Aarau. Ich habe Daniel Kübler gefragt, will das Stimmvolk so der Politik Beine machen?
Es sieht fast ein bisschen so aus. Es sind beides Initiativen, die ein Problem aufnehmen, das von der Politik entweder nicht aufgenommen oder herausgeschoben worden ist. Es handelt sich bei beiden Initiativen um Außenseiterinitiativen, also es waren nicht etablierte Parteien oder Interessensverbände, die sie lanciert haben, sondern parteiungebundene, unabhängige. Also es sieht fast so aus, als ob hier tatsächlich die Volksinitiative der Politik Beine machen will.
Interessant ist ja, Sie haben es erwähnt, dass hinter diesen Initiativen keine Parteien standen, sondern eher private Gruppen, wie zum Beispiel auch bei der Verwahrungsinitiative oder früher auch bei der Minarett-Initiative. Haben die Parteien den Draht zum Volk, zur Basis etwas verloren?
Also zur Basis haben sie den Draht sicher nicht verloren. Wenn Sie anschauen, welche Initiativen lanciert worden sind von den verschiedenen Parteien, dann sind das ganz ureigene Ziele, die da verfolgt worden sind, sei es links oder rechts. Die Parteiinitiativen haben dann allerdings das Problem, dass sie auf Schwierigkeiten stoßen, parteiübergreifende Unterstützung zu finden. Da scheint es tatsächlich so, dass Initiativen als Instrument der Parteipolitik weniger erfolgreich sind, als wenn sie von Außenseitern lanciert werden.
Bei praktisch allen Initiativen, die angenommen worden sind, haben der Bundesrat, die meisten Parteien und die Wirtschaftsverbände vehement vor einem Jahr gewarnt. Wieso zählt deren Wort mittlerweile so wenig?
Ich habe das Gefühl, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger vielleicht weniger Hemmungen haben heute, als das früher der Fall war, Zeichen zu setzen, auch wenn sie nicht mit allen Details der Initiative einverstanden sind. Denn es hat sich gezeigt in den letzten Jahren, dass Initiativen nie so heiß gegessen werden, wie sie gekocht worden sind. Also sprich, es gibt bei der Umsetzung durchaus noch Spielraum. Man kann gewisse extreme Forderungen, radikale Forderungen abschwächen im Gesetz, in den Verordnungen. Und das mag möglicherweise dazu beigetragen haben, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Hemmung verlieren, eben auch aus dem Bauch heraus einer Initiative zuzustimmen, selbst wenn diese einzelne problematische Bestimmung enthalten sollte.
Die Schweizer Stimmbevölkerung gilt ja allgemein als eher gemäßigt, aber dann kann sie also ein radikales Zeichen setzen.
Ich bin nicht so sicher, ob diese Initiativen wirklich so radikal sind, wie sie im Abstimmungskampf vielleicht auch taktisch hingestellt worden sind. Letztlich geht es beispielsweise bei der Abzocker-Initiative um ein grundliberales Anliegen, nämlich dass diejenigen, die Geld investieren, also die Aktionäre, auch darüber bestimmen sollen, was mit diesem Geld geschieht. Initiativen wie die 1:12-Initiative, die jetzt bald zur Abstimmung kommt, sind da viel radikaler. Also ich denke schon, dass die Initiativen, die angenommen worden sind, Forderungen moderat vorgebracht haben im Vergleich zu anderen Initiativen, die vielleicht radikaler aufgetreten sind. Denken Sie an die Armeeabschaffungsinitiative, die dann letztlich auch keine Chance hatten, eine Mehrheit zu erhalten.
Die Volksinitiative ist zum richtigen Politrenner geworden, hat man den Eindruck. Im letzten Jahr wurden 13 eingereicht, so viele wie noch nie. Derzeit kann man bei 16 Laufenden unterschreiben. Geht es da einfach ums politische Marketing oder ist das Interesse allgemein gestiegen, wieder basisdemokratisch mehr mitbestimmen zu können?
Einerseits ist es so, dass neben den linken und den rechtskonservativen Parteien auch die Mitteparteien die Initiative als Wahlkampfvehikel entdeckt haben. Die FDP hat vor einigen Jahren ihre erste Initiative überhaupt lanciert, sie ist damit gescheitert. Auch die CVP hat in den letzten Jahren vermehrt zur Initiative gegriffen, eben auch um gewissen Anliegen auf der Agenda nach oben zu verhelfen. Also um Wahlkampf zu machen, das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass auch die Initiativen einfacher geworden sind zu lancieren und möglicherweise ist auch die Unterschriftensammlung im Zeitalter des Internet und E-Mail einfacher geworden. Dazu muss man auch sagen, dass die Hürde kleiner geworden ist. Zwar sind 100.000 Unterschriften nach wie vor nötig, aber wenn Sie daran denken, dass die Bevölkerung in der letzten Zeit zugenommen hat, dann ist das natürlich eine Verringerung dieser Schwelle, die man da sieht.
Und es ist natürlich irgendwo auch für die Stimmberechtigten einfacher geworden. Also man kann seine Unterschrift geben, man kann ein bisschen die Politik aufwühlen und am Schluss darüber abstimmen und die Ausführungsbestimmungen, da muss sich ja dann das Parlament wieder damit beschäftigen.
Das ist richtig. Das war natürlich schon immer so. Also man konnte mit der Unterschrift unter einer Initiative die Politik beeinflussen, mindestens mal die Agenda beeinflussen. Aber ich denke, das ist tatsächlich stärker im Bewusstsein der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, dass mit dem Ja zu einer Initiative noch nicht alles vorbei ist. Man kann durchaus noch weiter gestalten bei der Umsetzung der Initiative. Und das, wie gesagt, das senkt vermutlich die Hemmschwelle, Ja zu stimmen.
Das war Daniel Kübler, Politikprofessor an der Universität Zürich und Direktor des Zentrums für Demokratie in Aarau. Die Bastion ist gefallen. Die katholischen Parteien haben im Wallis die Mehrheit verloren. Und auch mit ihrem Engagement für den Familienartikel ist die CVP gescheitert. Stattdessen ist die SVP mit Oskar Freisinniger auf dem Vormarsch. Unter dem Strich also ein politisch verheerendes Wochenende für die CVP. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer hat darüber mit Parteipräsident Christoph Darbele gesprochen.
Christoph Darbele, zum ersten Mal seit 150 Jahren verlieren die katholischen Parteien das Sagen im Kanton Wallis. CSP und CVP verlieren die Mehrheit. Schmerzt das?
Das schmerzt. Wir haben das absolute Mehr verloren, aber wir haben nach wie vor 47% der Mandate. Das ist mit Abstand mehr als die zweitgrößte Partei und mit Abstand mehr als die drittgrößte.
Warum aber der Einbruch?
Der Einbruch hat sicher zu tun mit dem Freisinger-Effekt. Das hat gezogen, auch im Grossrat. Das hat auch zu tun mit Raumplanungsgesetzrevision. Das hat geschmerzt im Wallis, zum Teil die Positionierung der CVP Schweiz. Und die dritte Sache, wir haben in gewissen Bezirken eine sehr konservative Strategie gehabt. Und das war falsch, das haben wir seit dem Anfang moniert, dass man sogenannte geschlossene Liste gemacht hat. Das heißt, wenn Sie in der letzten Legislatur 5 Sitze gehabt haben im Grossrat, dann haben Sie nur 5 Personen auf der Liste gestellt. Das haben die anderen Parteien natürlich anders gemacht. Sie sind mit Kampflisten aufgetreten und das war für uns sicher verheerend.
Kommen wir zurück auf die Unterstützung der CVP beispielsweise für das Raumplanungsgesetz. War das im Nachhinein ein Fehler?
Ja, es war sicher ein Fehler aus Walliser Seite aus, aber ich glaube, also auf schweizerischer Seite musste man sich damit auseinandersetzen. Also was macht man mit der Landschaftsinitiative? Das war die Antwort. Jetzt hat das Volk gesprochen, wir müssen nicht die Geschichte wiederholen.
Sie sagen auch, es gab einen Freisinger-Effekt. Die SVP wird als frische Kraft willkommen geheißen.
Ja, die SVP ist eine relativ junge und neue Partei im Wallis, seit 10 Jahren vorhanden. Also früher gab es für bürgerlichen Wähler nur die CVP und die FDP. Und jetzt wird der Kuchen von den Bürgerlichen nicht größer und das wird einfach anders verteilt. Das ist auch ein Effekt. Also die SVP basiert primär auf die Person von Oskar Freisinger, der wirklich als Star angesehen wird.
Wurde die CVP auch abgestraft, für das sie eben einen Alleinherrschaftsanspruch hatte und in einem gewissen Sinn auch mit Vetternwirtschaft in Verbindung gebracht wird?
Vetternwirtschaft ist schon lange vorbei. Sie wissen, ich arbeite in der ganzen Schweiz jeden Tag. Ich komme mit sehr vielen Kreisen in Berührung und ich stelle einfach fest, dass Wallis kein Sonderfall ist. Also was man überall festgestellt hat in den letzten Jahren, also die UBS-Krise ist nicht in Wallis entstanden. Es tut mir leid.
Auch was den Familienartikel anbelangt, dort gab es Probleme, insbesondere in den Stammlanden. Dort hat man euer Engagement nicht verstanden. Müsste man auf die konservative Wählerschicht mehr Rücksicht nehmen?
Ich glaube nicht, dass man unsere Position nicht verstanden hat in den Stammlanden. Also unseren Wählern sind gefolgt, dass wir die Volksanalyse zeigen. Vielleicht nicht alle, aber eine große Mehrheit hat hier mitgemacht. Aber wir hatten die gesamte SVP dagegen. Die FDP ist gekippt. Sie waren zuerst dafür und nachher völlig dagegen. Also das erklärt das Resultat, das knappe Resultat. Schade hat das Volk Ja gesagt, deutlich, und eine Mehrheit der Kantone waren dagegen. Aber das hat auch etwas bei uns an Engagement gefehlt in den Stammlanden. Wir hätten mehr erwarten können. Das hat gut funktioniert in der Westschweiz, auch in unseren Stammlanden der Westschweiz. Aber in der Zentral- und Ostschweiz hätten wir sicher mehr erwarten können. Das war knapp und das ist sehr ärgerlich, wenn es so knapp wird.
Sagt Christoph Darbele, CVP-Präsident, im Gespräch mit Patrick Krauthammer. Es ist 18 Uhr und 29 Minuten. Sie hören Echo der Zeit. Und hier geht es gleich weiter mit einem chinesischen Rechtsanwalt, der mehr Demokratie will, und mit griechischen Steuersündern und fehlenden Matrosen. In Peking tagt diese Woche Chinas Parlament, der Nationale Volkskongress. Dabei wird der Führungswechsel in Partei und Staat vollzogen, der letztes Jahr begann. Intellektuelle hoffen allerdings auf mehr. In einem offenen Brief fordern sie, dass Chinas Parlament endlich die UNO-Menschenrechtskonvention über die Bürgerrechte ratifiziert. Jene Konvention, die es bereits vor 15 Jahren akzeptiert hat. Urs Morf hat mit einem der Unterzeichner des offenen Briefs gesprochen.
Pu Zhejiang ist eine für China ungewöhnliche Erscheinung. Der 50-jährige Teilhaber einer Pekinger Anwaltskanzlei ist ein Schrank von einem Mann, über 1,80 groß. Sein Händedruck zerquetscht einem fast die Finger. Dass er jetzt auf den Nationalen Volkskongress hin den offenen Brief zur Menschenrechtskonvention unterzeichnete, erklärt er so. Ständig höre man, wie gut sich China entwickelt habe. Sicher, es gebe ein enormes Wirtschaftswachstum, aber es gehe mit rücksichtsloser Zerstörung der Umwelt einher. In Sachen soziale Gerechtigkeit, Rechtssystem und Beachtung der Menschenrechte habe China einen miserablen Leistungsausweis. Er denke, China habe sich bei weitem nicht so gut entwickelt, wie der Rest der Welt glaube. Auch wenn es Fortschritte gebe, brauche das Land eben doch solche Dokumente wie die Menschenrechtskonvention. Sie sei eine Möglichkeit, die Allmacht des Staates einzuschränken und den Menschen zu einem glücklicheren Leben in Würde zu verhelfen. China hat die UNO-Konvention zu den politischen Bürgerrechten bereits 1998 unterzeichnet, sie aber nie ratifiziert. Dass es demnächst dazu kommt, glaubt auch Anwalt Pu nicht. Kurzfristig werde der offene Brief nicht viel bewirken. Er habe trotzdem unterschrieben, weil er Hoffnungen habe. In China folge politischer Wandel einer eigenen Logik. Und seit dem Führungswechsel beim Parteitag der Kommunistischen Partei seien bereits Änderungen klar sichtbar geworden. Als Beispiel führt der Anwalt an, dass die Regierung die baldige Abschaffung der Arbeitsumerziehungslager in Aussicht gestellt habe, des Gulags also, in dem die Polizei bisher Menschen willkürlich und ohne jedes Gerichtsverfahren für Jahre verschwinden lassen konnte. Zudem habe sich der neue Parteichef Xi Jinping mehrmals in Reden für eine wichtigere Rolle der Verfassung und insgesamt für eine Verrechtsstaatlichung des Landes stark gemacht. Pu, der Anwalt, sagt, unter den Vorgängern von Xi Jinping hätten sich große soziale Probleme angehäuft. Diese müsse nun die neue Führung zu entschärfen und lösen versuchen. Wie weit Xi Jinping das wirklich könne, bleibe abzuwarten. Aber immerhin trete er für einen bescheidenen Lebensstil ein und sende die richtigen Signale aus. Deshalb habe er durchaus Hoffnung, dass Xi als großer Reformer tiefe Veränderungen einleite. Chinas intellektuelle Elite schöpft also wieder einmal Hoffnung, dass eine neue KP-Führung endlich politischen Reformen zum Durchbruch verhelfe. Aber wirklich geschehen ist in den letzten Monaten noch gar nichts. Das zeigt sich bei der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses, die morgen beginnt. Zwar wird es zur größten Regierungsumbildung seit 10 Jahren kommen. Dutzende von alten Köpfen werden durch jüngere ersetzt. Laut Gerüchten sollen sogar ganze Ministerien aufgespalten oder ganz abgeschafft werden. Aber all diese Personal- und Sachentscheide hat die KP während der letzten Monate ohne jede Beteiligung des Volkes getroffen und letzte Woche an einem Plenum des Zentralkomitees absegnen lassen. Die Abgeordneten, auch sie nicht vom Volk gewählt, werden die Beschlüsse in den nächsten 2 Wochen abnicken, wie gehabt. Dass dieses chinesische Parlament die Menschenrechtskonvention ratifizieren könnte, ist noch nicht einmal gerüchteweise zu hören.
Die Troika ist wieder einmal in Athen. Die Prüfer von EU, Internationalem Währungsfonds und Europäischer Zentralbank wollen kontrollieren, wie es mit den Reformen des hochverschuldeten Landes vorangeht. Schon vor ihrer Ankunft haben sie die griechische Steuerfahndung als ineffizient kritisiert. Einmal mehr und zu Recht. Denn Private und Unternehmen schulden dem Fiskus mittlerweile nämlich mehr als 55 Milliarden Euro. Die Regierung verspricht nun, die Steuerschuldner härter anzufassen. Aus Athen, Rodothea Seralidou.
Ein Beratungsgespräch in der Zentrale des griechischen Schuldnerschutzvereins, nur ein paar Schritte vom Athener Kanningosplatz entfernt. Die Rentnerin Maria Papadimitriou, eine kleine Frau in dunkler Kleidung, hat einen Stapel Unterlagen in der Hand. Vor allem Steuerbescheide und Mahnbriefe. Sie zeigt die Papiere der jungen Juristin des Vereins und schildert ihr mit Tränen in den Augen ihre schwierige Lage. Was sollen wir tun? Wir wissen nicht mehr weiter. Wir können unsere Steuern und unsere Krankenkassenbeiträge nicht mehr bezahlen. Mein Sohn schuldet 20.000 Euro. Aber wo soll er dieses Geld herbekommen? Er ist arbeitslos und lebt von meiner kleinen Rente. Und auch ich schulde immerhin 600 Euro. Versuche mal 50, mal 30 Euro einzuzahlen. Maria Papadimitriou und ihr Sohn gehören zu den rund 2,5 Millionen Privatpersonen und Unternehmen, die offene Rechnungen beim griechischen Fiskus haben. Um die ausbleibenden Einnahmen doch noch einzutreiben, will der griechische Staat nun bei Steuerschulden härter durchgreifen, droht mit Pfändungen und Gefängnisstrafen. Die Maßnahmen aber, die der jüngste Gesetzesentwurf des Finanzministeriums vorsieht, sind für Juristen nichts Neues, sagt der Professor für Steuerrecht an der Universität Athen, Theodoros Fortzakis. Das Gesetz sieht schon lange vor, dass der Staat bei Steuerschulden sowohl Immobilien als auch Autos, Yachten und Bankkonten pfänden kann. Und er kann die Konten von mutmaßlichen Steuersündern schon vor ihrer Verurteilung sperren, zum Beispiel bei Personen, die keine Mehrwertsteuer abführen. Und auch die in letzter Zeit groß angekündigten Haftstrafen bei Steuerschulden seien schon längst im griechischen Steuerrecht verankert. Das Problem seien also nicht lückenhafte Gesetze, sondern deren Umsetzung. Die Finanzämter hatten bis vor kurzem einfach kein Interesse daran, die Steuerflucht zu bekämpfen. Und auch die Steuerhinterziehung auf hoher Ebene wurde nicht ausreichend geahndet. Jetzt aber ist die Regierung unter Druck. Die Politiker sind gezwungen, ihre kurzsichtigen politischen Interessen über Bord zu werfen und stellen endlich die Interessen des Staates in den Vordergrund. Die griechische Regierung will aber nicht nur schon geltende Gesetze umsetzen. Sie will mit ihrem jüngsten Gesetzesentwurf vieles besser, einfacher und schneller machen. So soll in Zukunft für die Pfändung von Bankeinlagen ein E-Mail reichen an die Bank, bei der das Geld liegt. Steuerschuldner sollen telefonisch oder schriftlich abgemahnt werden. Wenige Tage später soll schon das Pfändungsschreiben ins Haus flattern. Und die Steuerbeamten sollen bevorzugt Fällen nachgehen, die kurz vor der Verjährung stehen. Die Mitglieder des griechischen Schuldnervereins beeindruckt all das wenig. Auch Rentnerin Maria Papadimitriou nicht. Sollen Sie doch meine Rente pfänden? Ich habe sonst nicht einen Euro auf der Bank. Woher auch? Tatsächlich gibt es bei den meisten hier so gut wie nichts zu holen. Deshalb macht ihnen die geplante Pfändung von Bankguthaben und anderen Besitztümern nur wenig aus. Angst macht ihnen hingegen eine andere Ankündigung, sagt der Vereinsvorsitzende Theodoros Tanopoulos. Die Gefängnisstrafen für Steuerschulden von mehr als 5.000 Euro. Viele Menschen warten jetzt von Tag zu Tag darauf, festgenommen zu werden. Klar muss man seine Steuern zahlen, aber die Leute müssen noch in der Lage sein, dies zu tun. Der Staat muss deshalb den ehrlichen Steuerzahlern entgegenkommen, zum Beispiel mit Zahlungspausen, sodass sie erst wieder anfangen zu zahlen, wenn sie wieder zahlungsfähig sind. Denn wer nichts hat, der kann auch nichts geben. Die griechische Regierung hinkt jetzt schon den finanziellen Zielen hinterher, die sie sich für 2013 gesetzt hatte. Allein im Januar waren die Einnahmen mit rund 4 Milliarden Euro um 7% niedriger als das Ziel, das der Staatshaushalt vorsah. Zwar soll die Steuerreform, die diese Tage erarbeitet wird, den Bürgern die Möglichkeit geben, ihre Steuern auf Raten zu zahlen. Zahlungspausen, wie sie Thanopoulos fordert, sind aber nicht vorgesehen.
Rodothea Seralidou hat es erwähnt. Die tiefen Steuereinnahmen haben auch mit den vielen Arbeitslosen in Griechenland zu tun. Arbeitslose, an denen Theodore Veniamis interessiert ist. Der Chef des Verbands griechischer Reeder will mindestens 100.000 neue Arbeitsplätze für Seemänner schaffen. Pro Stelle wollen Veniamis und seine Kollegen mehr bezahlen, als ein Arzt in einem griechischen Spital verdient. Aber eben nur halb so viel, wie im Tarifvertrag festgelegt ist. Der Konflikt liegt auf der Hand. Aus Piräus der Bericht von Thomas Bormann von der ARD.
Der Hafen von Piräus vor den Toren Athens. Hier fühlt sich Theodore Veniamis zu Hause. Hier residiert er ganz oben in einem edlen Bürohaus, hoch über den Dächern von Piräus. Von seinem Schreibtischsessel aus überblickt er den Hafen und sieht die Passagierfähren zu den Inseln der Ägäis auslaufen. Seine eigenen Schiffe legen etwas weiter draußen ab, im Frachthafen. Aber meist sind sie auf den sieben Weltmeeren unterwegs, voll beladen mit Kohle oder Eisenerz. Die Konkurrenz ist hart im internationalen Schiffsverkehr, aber Theodore Veniamis hält gut mit, trotz all der Probleme.
Today the major problem is to find the crew.
Das Hauptproblem heutzutage ist, so sagt der 62-Jährige, eine Mannschaft fürs Schiff zu finden. Kann das sein? In Griechenland klettert die Arbeitslosenquote in Richtung 30% und da finden sich keine Seeleute, um auf griechischen Schiffen anzuheuern? Tja, antwortet Veniamis und schüttelt den Kopf. In Griechenland garantiert ein Tarifvertrag den Seemännern hohe Monatslöhne. So um die 3000 Euro, sagt Veniamis und meint, das kann kein Reeder bezahlen. Die Hälfte, immerhin 1500 Euro im Monat, würden Theodore Veniamis und seine Reederkollegen den Seeleuten bieten.
Ich bin mir sicher, da würden sich etliche melden. Die Leute brauchen Arbeit. Die müssen doch ihre Familien ernähren. Die hungern. Wir haben mehr als 1,5 Millionen Arbeitslose. Zumindest wäre das doch eine Option für junge Männer, die keine Arbeit finden.
1.500 Euro im Monat, das wäre mehr als ein Krankenhausarzt in Griechenland verdient. Aber bislang darf kein Reeder Seemänner unter Tariflohn einstellen. Sicher der Hauptgrund dafür, dass es kaum griechische Seemänner gibt. Auf den Frachtschiffen von Theodore Veniamis jedenfalls arbeiten vor allem Männer aus den Philippinen oder aus Bangladesch. Aber Veniamis will das ändern. Er geht in den Ministerien Athens ein und aus. Schließlich ist er auch Chef des Verbandes griechischer Reeder. Die Reeder schlagen der Regierung vor, macht ein Gesetz, dass Seemänner künftig auch ohne Tarifvertrag anheuern können.
We believe that this may bring over 100,000 new jobs.
Wir glauben, dass mehr als 100.000 neue Arbeitsplätze für Seeleute entstehen könnten. Zusätzlich 100 oder 150.000 neue Seeleute.
Aber ein Gesetz, das die Tarifverträge aushebelt und Löhne halbiert, lässt sich nicht leicht durchsetzen in einem Land wie Griechenland, in dem die Gewerkschaften immer noch viel Macht haben. Trotzdem, Theodore Veniamis gibt nicht auf und hofft, dass bald viele griechische Männer bei ihm anheuern. Aber eben nicht zum bisherigen griechischen Tariflohn.
Alles eine Frage des Geldes, das war ein Bericht aus Griechenland. Sie hörten das Echo der Zeit, verantwortlich war Matthias Kündig, für die Nachrichten Jan Grübler, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.